steht im 119. Psalm, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ich glaube, ich habe es euch schon mal gesagt. Und da lädt uns doch tatsächlich das Wort Gottes ein zu einer Jagdversammlung nach dem Wort des lebendigen Gottes. Gehen wir nur auf Jagd, in Anführungsstrichen, und wollen noch mal kurz die Hände falten und still werden und darum bitten. Dein Wort, o Herr, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Gestattet mir noch eine organisatorische Frage. Kann man mich verstehen, auch in der letzten Reihe? Und sollte ich mal ein bisschen beiseite gehen oder so, ist es trotzdem noch. Danke, alles klar. Ne? Gibt noch mehr Sicherheit, wisst ihr? Historisch, das ist so ein Begriff und manchmal kann man das gar nicht so von vornherein entscheiden. Was ist denn nun historisch? Die etwas vorgeschrittenen Alters unter uns sind, dem ich auch gehöre, die haben mal an einem 9. November 1989 einen sogenannten Günter Schabowski in einer Sendung erlebt, wo ihn Pressevertreter gefragt haben, sagen Sie, wann soll denn die Grenze, also die Westgrenze, geöffnet werden? Und was war die Antwort? Nach meiner Kenntnis soll das gleich sofort geschehen. Und plötzlich waren Tausende und stürmten die Mauer in Berlin. Und das Ende der Deutschen Demokratischen Republik war eingeleitet. Jetzt, gleich. Aus einer ganzen Kleinigkeit wird etwas Gewaltiges. Und das kann es auch mal im ganz persönlichen Bereich geben. Als Student war ich in Dresden zu einem diakonischen Praktikum, lernte dort einen Leiter der AGAS, der Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren, kennen. Und der erzählt dann mal, wie er dazu gekommen ist, dass er anderen Menschen hilft, aus der Sucht herauszukommen. Er war Friseurmeister und hat seinen Friseurladen versoffen. Ich war ganz erstaunt. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Und da hat er dann erzählt, dass er im Suff mal auf der Straße hingeflogen ist, auf die Straße, und ein Auto hat gerade noch einen Meter vor ihm Stillstand halten können. Also es war um Haaresbreite. Und das hat ihn verwandelt. Und dann hat er Jesus kennengelernt und dann ist er zum Glauben gekommen und machte dann in Dresden Leiter des Ackerskreises für suchtgefährdete Menschen. So kann auch mal in meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte etwas geschehen, wo man noch gar nicht ahnt, was daraus wird. Und genau um so etwas, um so eine sehr, sehr dynamische Geschichte, handelt es sich im Alten Testament. Ich möchte euch heute mal mit zu Josef nehmen. Josef, der Sohn des Jakob, der Zweitjüngste. Im Kapitel 37 im ersten Buch Mose ist unter anderem von ihm die Rede. 36 Verse. Jetzt bitte nicht erschrecken. Ich werde sie nicht vorlesen. Seid ihr jetzt entlastet? Gut. Aber ich rede mal von ihm. Der steht mir jetzt vor Augen. Das ist Geschichte. das ist Historie. Und, naja, wie viel hatte der Geschwister? 11, ne? Er war der Zweitjüngste. Dann kam noch der Benjamin. Und wie das so ist, nicht? Der Vater Jakob, da kann man nichts machen, nicht? Ich kannte mal einen der Mitarbeiter, der hat zu allem gesagt, da kann man nichts machen. Wenn ich sage, was denkst du denn? Eva und der Ronny haben geheiratet. Da sagt er, da kann man nichts machen. Also, manchmal kann man wirklich nichts machen. Da steht dort, dass der Jakob diesen Josef besonders geliebt hat. Ne? Aber dabei ein bisschen vergessen hat, dass er auch noch 11 andere Söhne hat. Und die Folge war, das hat er gemerkt, dass sich in denen langsam sowas anstaute, immer bloß dieser Josef. Und wir? Zweite Garnitur. Und wenn das so über längere Zeit, vielleicht Jahre geht, weißt du, was da so entstand? Unwille, Neid. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Dann kriegt der auch noch 2 Träume. Und wenn er wenigstens die nicht erzählt hätte. Aber dann erzählt er sie auch noch und sagt er zu seinen Brüdern, wisst ihr, was ich geträumt habe? Wir hatten alle Traumehren. Ihr und ich. Und meine Ehre, also mit E, ne, die stand in der Mitte und eure Ehren, die lagen meiner Ehre zu Füßen. Könnt ihr das? Also das hat schon gereicht. Aber der Josef merkt das nicht. Der sagt gleich noch in, der hat noch einen Traum. Jetzt wird es noch verrückter. Jetzt sagt er, was denkt er, was mir geträumt hat? Ich habe 11 Sterne gesehen, da wirst du ja schon, ne? Und dann Sonne und Mond. Da hat er seine Mutter und seinen Vater gemeint. Ich weiß nicht, wer der Mond und wer die Sonne war. Aber die lagen mir alle zu Füßen, also nicht seiner Ehre, sondern ihm, mir. Die, könnt ihr euch vorstellen, was hier los war? Den stand's bis oben. So entsteht was? Man fragt sich wirklich, was waren denn das damals für Menschen, ne? Vor 3000 Jahren, vor über 3000 Jahren. Also sowas, nicht? Darwin, da sind wir doch heute längst drüber weg. Ne? So was kann doch bei uns nicht mehr passieren. Wir sind doch dem völlig hinausgewachsen. Wir sind doch veredelt. Nicht wahr? Nicht wahr? Ist doch klar. Wir sind unter uns. Also, wenn man uns so sieht, ne? Man kann doch sagen, also ich weiß nicht, was waren denn das damals für Menschen? Was hatten denn die für eine DNA? Ach so, ja, die DNA ist aber etwas, was nicht vom Himmel fällt, ne? Was man so von den Vorfahren mitkriegt. Ne? Und was man zum Beispiel auch weitergibt. Also wenn ihr Kinder habt, wenn man ehrlich ist, denkt man, naja, von wem haben sie das? Also ja, und deswegen horche ich so ein bisschen vorsichtig in diese Geschichte rein. Und jetzt haben die gesagt, die Elfen, wir machen fort. Das halten wir mit dem Kerl hier nicht mehr aus. Fort, 80 Kilometer weiter nördlich von Hebron nach Sichem. Dort weiden wir unsere Schafe her. Gut. Und der Vater Jakob hatte doch irgendwie das Gedenken, ich bin ja Vater von allen 12. Und eines Tages kommt ihm der Gedanke, ich möchte mal wissen, wie es denen geht, der Vater Jakob. Also kriegt der Vater Gefühle. Und da hat er dem Josef gesagt, Josef, gehst du bitte mal nach Sichem zwei Tagesreisen, 80 Kilometer, und guckst mal, ob es denen gut geht, auch den Tieren. Josef sagt, jawohl, ich gehe. Naja, warum soll denn auch nicht gehen, ne? Jetzt geht's weiter. Ja, also ich kann das mal vorlesen, in Vers 14, und er sprach zu ihm, geh doch und sieh nach dem Wohlbefinden deiner Brüder und nach dem Wohlbefinden der Kleinfließen und bringe mir Nachricht zurück. Er sandte ihn vom Tal bei Hebron und ging nach Sichem. Wohlbefinden heißt hier im Hebräischen Shalom. Guck mal, ob die Frieden haben. Da geht er hin. Und als er kommt, da sehen die den von Weitem und erkennen ihn. Und da kommt die Wut hoch und da kommt der richtige Aufbruch. Jetzt oder nie. Jetzt kommt der Hass. Ich hätte fast gesagt, was waren denn das damals für Menschen? Aber wenn ich so uns heute sehe, so die Menschheit und uns und so weiter, da denke ich, mein lieber Mann, ist gar nicht so anders, ne? Hass! Das hört man in der Sprache zum Beispiel, in der Art, wie man überhaupt über jemanden spricht und so weiter. Das merkst du. Da kocht's. Und wenn es kocht, dauert es gar nicht lange, dass es manchmal auch überkocht. Also beschließen sie, jetzt oder nie, der wird aus dem Leben gebracht. Weg mit dem. Da sind wir bei dieser Frage. Weg mit dem. Was soll der noch? Der stört mich. Die stören mich. Hass, Mord, Völkermord. So geht's los. Und dann gibt's einen, dem plötzlich aufgeht, also nicht ganz so kann man es ja nicht machen. Und das ist der Älteste, der Ruben. Und der hakt plötzlich ein und sagt, vergießt nicht Blut. Schickt ihn in diese Zisterne in der Wüste und streckt nicht eine Hand über ihn. Legt nicht Hand an ihn, um ihn aus ihrer Hand zu entreißen, um ihn zurückzubringen zu seinem Volk. Und da machen sie es auch nicht. Vergießt nicht Blut. Blut ist der Inbegriff des Lebens. Und das dürfen wir nicht. Du sollst nicht töten. Immerhin hat einer mal so einen Lichtpunkt gehabt. Und dann kommt er, und dann ziehen sie ihm diesen wunderbaren Rock, den der Jakob ihm gegeben hat, aus, und dann wird er in die Zisterne geworfen. Aber lebt. Und dann setzen die sich hin und essen schön Frühstück. Da steht alles in Kapitel 37. Ja, so ist der Mensch. Ach so, damals, oder? Und dann verschwindet der Ruben irgendwie, das lässt sich aus dem Text entnehmen, und ist nicht mehr da, als wieder was passiert. Dann kommt von Weitem, sieht man im Orient manchmal schon, wenn wir sagen lassen, drei Stunden vorher, wenn am Horizont irgendwie was kommt. Und da kam eine Karawane von Midianitern. Und die kommen immer näher und auf einmal sagt der Juda, der noch da war, zu seinen Brüdern, passt mal auf. Und ich lese das mal, Vers 26. Juda sprach seinen Brüdern, was ist der Gewinn, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verheimlichen? kann, wenn noch Blut vergießen, ein Gewinn entstehen. Aber nein, das machen wir nicht. Wir verkaufen ihn. Und dann wird er, als die kommen, tatsächlich an die Midianiter verkauft. Die sind gerade auf dem Weg nach Ägypten. Und dort, ja, verkaufen sie ihn hin für 20 Schäkel. Silberstücke. Der wird mitgenommen, was es so alles gibt. Menschenhandel. Ja, sowas gibt es ja heute nicht mehr, nicht? Ja. Wenn ich das lese in der Bibel und dann wird er verkauft, dann kommt der Ruben zurück. Irgendwie kommt er wieder, sieht in die Zisterne, der ist weg. Was machen? Was ist denn jetzt los? Bin ich etwa schuld, dass er nicht mehr da ist? Und er kriegt einen Anfall. Und dann haben sie einen anderen Gedanken. Heißt das, machen wir so, wir tauchen jetzt diesen Umhang von dem Josef in Blut eines geschlachteten Lammes und dann schickt man das über Zwischenpersonen dem Vater Jakob. Den hat ein Tier zerrissen. Hier sieht man es doch, voller Blut. Und das geschieht und der Jakob ist vollkommen aufgelöst. Als Vater wird er nicht mehr froh, dass sein Sohn gestorben ist. Das nehme ich mit ins Grab. Damit sind wir am Ende der Geschichte von 1. Mose 37. Was er nicht weiß, der Vater Jakob, der so erfüllt ist und so geschockt ist, was er nicht weiß und was die Brüder auch nicht wissen, dass der Josef inzwischen in Ägypten verkauft worden ist an den Pharao und seinen Mitarbeiter Potiphar. Er kommt dort ins Gefängnis, er muss Jahre im Gefängnis sein, dann kommt diese Traumdeutung des Pharaos und dann kommen die 7 fetten und 7 mageren Jahre und der Pharao sagt, wenn du Träume deuten kannst, dann wirst du mein Stellvertreter. Und der verkaufte Josef, wird zum zweiten Mann in Ägypten. Und 20 Jahre später sind die Söhne des Jakob in Lebensgefahr zu verhungern. Müssen nach Ägypten, treffen dort einen, der ihnen furchtbar Angst macht, denn von dem hängt ab, ob sie was kriegen. Und das ist eine lange Geschichte. Am Ende steht, er gibt sich zu erkennen. Unglaublich. Er wird ihr Retter. Und dann sagt er das Wort, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Ja, also, wann geht denn jetzt die Sonne auf? 6:30, ne? Schlaft ihr noch? Ich war da schon wach. Weißt du, wenn es so dämmert, ne? Ist das nicht wunderbar? Und wenn es dämmert, kannst du davon ausgehen, das bleibt nicht beim Dämmern. Die Sonne wird aufgehen. Kann man jeden Morgen erleben. Es dämmert einen, aber es kommt, was da dämmert. Wenn du jetzt einmal weiterblickst ins Neue Testament, dann wird mir auf einmal deutlich, ja, der Vater Jakob war nicht Gott. Und er hat viel falsch gemacht. Aber irgendwie hat er sich um seine Kinder gekümmert. Die waren ihm nicht gleichgültig. Und im Neuen Testament auf einmal, ich sehe doch, was auf dieser Welt los ist. Jetzt braucht diese Welt den Retter. Und er schickt seinen Sohn, seinen eigenen Sohn, sein himmlisches Fleisch und Blut so gesagt, auf diese unsere Erde. Und was geschieht? Weg mit ihm, kreuzige ihn. Den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Wir wollen was sein. Wir sind die Starken. Wir sind die, die die Zukunft in der Hand haben. Wir schaffen das. Wir wollen ein goldenes Zeitalter heraufbeschwören. Und an uns wird es liegen. Und wir machen das. Und Jesus kommt in tiefster Demut. Mit Lendenschutz lässt er sich an ein furchtbares Marterinstrument schlagen. Und vorher war da nicht einer, dem sie 30 Schäden gegeben haben, Silberstücke, wenn er ihn verrät, verkauft. Und wie ist denn das, als der Petrus nach seiner Verleugnung verzweifelt rausgeht und weint bitterlich, dass er ihn verraten hat? Es ist in Genesis, also in 1. Mose 37, wie eine Morgendämmerung, was dann im Neuen Testament zum Ziel führt. Geschichte Israels beginnt schon bei Josef, Jakob Josef. Und kulminiert, kommt zum Äußersten, als Jesus kommt. Jakob, Josef und Jesus und jeder von uns. Ist das nicht wunderbar, wie sich Heilsgeschichte grandios verwirklicht? Die Bibel macht keine Schönfärberei. Die Bibel ist keine Reklame für Religion, sondern die Bibel ist äußerst realistisch. Aber dann kommt das Wort vom Juda. Wir haben doch keinen Gewinn von diesem Blut. Als Jesus da ist, heißt es, und wir werden es jetzt gleich erleben, trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes für euch vergossen. Ja, es ist vergossen. Das nehmen wir als Gewinn. Er ist unser Gewinn und der vergoss wirklich sein Blut. Und der Vater im Himmel, der gibt sein Innerstes für uns alle her. Paulus sagt in Römer 8, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In ihm, sagt der Epheser 1, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir sind, wenn wir jetzt wirklich Jesus in uns hineinnehmen, wenn er in unserem Herzen ist, wenn sein Blut für uns vergossen ist, dann sind wir die großen Gewinner. Sitzt hier jemand, der in den letzten Jahren mal einen Lottogewinn hatte? Nicht? Oder betraut euch bloß nicht? Kann man nichts machen. Ja. Ich habe einen, der Millionen hat mal kennengelernt, ne? Der saß bei mir, der war 43 und hat einen großen Deal machen wollen und der Deal ist ihm missglückt. Ja? Ich kann jetzt nicht Näheres, das ist Datenschutz. Aber da saß er vor mir und sagte, Herr Pfarrer, ich muss Ihnen eins sagen, war 43 oder 44, das ist das erste Mal, dass mir im Leben was daneben geht. Und unter uns gesagt, bitte nicht weiter sagen, ja? Ich hatte einen Gedanken, habe ich ihm nicht gesagt, ich muss es doch bestehen. Aber ich sage es euch mal. Als der sagte, das ist das erste Mal, dass mir was daneben gegangen ist, da habe ich hinten gedacht, aber nicht gesagt, es wird auch Zeit. Schlimm, ne? Aber genau das ist es ja. Gewinn, was ist denn Gewinn? Einer ist Gewinn. Und für den gibt es keinen Ersatz. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir haben diese Alternative in Jesus. Und er hat als Einziger mit Recht dieses Image. Kein Ersatz für ihn. Aber Christen sagen, brauchen wir auch nicht. Wir glauben nicht an Menschen. Wir glauben an den menschgewordenen Sohn des lebendigen Gottes. Und da, wenn man Genesis 37 liest, dämmert es einem. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder Menschen erlebe, dem es anfängt zu dämmern, um wen es wirklich geht. Und der geht nicht Menschen auf den Leim. Er ist der Herr, der alle unsere Vertrauen verdient und der dafür alles gegeben hat. Bei Josef dämmert's. Aber die DNA, die wir sonst haben, von Josef, Jakob, Josef an, die wird nicht überwunden, außer durch den, der diese DNA durchbrochen hat und für uns die himmlische DNA geschaffen hat. Da brauchst du auch nicht zum Arzt zu gehen und der nimmt dir das ab. Ne? Das siehst du nicht von der DNA des Himmels. Aber wenn du sie ihn hast, dann hast du die himmlische DNA. Und mit dieser DNA sind wir verbunden, egal wer wir sind. Wir sind unheimlich verwandt, wenn wir diesen Herrn in unserem Herzen haben. Keinen anderen. Jakob, Josef, Jesus und dann jeder von uns. Welch eine Alternative. Das, liebe Gemeinde, und kein anderer. Für diese ganze Welt und für jeden von uns. Gott sei Dank auch für mich. Ich wüsste nicht, welchen Ersatz ich haben wollte. Will ich auch gar nicht wissen. Jesus genügt. Und das singen wir jetzt in der 089. Und da wollte ich bloß mal sagen, ich muss es nochmal erwähnen, diese Einzigartigkeit kommt dann in Vers 2 und 2 und 3 zum Ausdruck. Dahin führt dann der Kehrreim und deswegen singen wir den Kehrreim erst nach der zweiten oder dritten Strophe. Nach der ersten noch nicht. Die erste gleich, dann die zweite und dann kommt der Kehrreim und dann nochmal der Kehrreim. Ihr werdet schon sehen, warum und was das, ne? Ja, gibt das mit. Amen.